Guten Abend, Herr Meier.
Guten Abend, Frau Lenk.
Wir haben uns heute zusammengefunden, um über etwas sehr Harmloses zu sprechen. Nämlich, naja, sagen wir eine kleine kulturelle Differenz, die uns zwischen uns aufgefallen ist, bezüglich eines Memes.
Ja, internetkulturelle Differenz.
In der Tat. Wir wollen heute sprechen über Pepe den Frosch oder Pepe the Frog oder Pepe the Frog, wie auch immer. Der kleine grüne Frosch, den unsere YouTube-Hörer jetzt auch eben im Thumbnail gesehen haben sollten. Mir ist dieser Frosch allein bekannt als Symbol für die Alt-Right, für die neue rechte Szene in den USA.
Ich kenne ihn vor allen Dingen von der Streaming-Plattform Twitch. Und da kommt er als ein Emote unter vielen vor und ich kann nicht behaupten, dass er irgendwie politisch aufgeladen wäre bei den Broadcastern, die ich schaue. Das möchte ich ausdrücklich dazu sagen. Es ist in diesem Moment ein wichtiger Zusatz. Bei denen ist es ein Alltags-Emote, wo man sagen kann, ach Mensch, feels bad, man, war nicht so der beste Tag heute. Oder auch Pepe Hands gibt es dann von Zeit zu Zeit. Feels good, man, höre ich nicht so häufig. Aber ja, es ist ein Emote, das alltägliche Situationen kommentiert, die, soweit ich das erkennen kann, frei von politischen Anspielungen sind.
Und mein Argument war dann in unserem ersten Gespräch, nein, nein, das ist auf jeden Fall eine Nazi-Dog-Whistle. Das ist eine Nazi-Dog-Whistle. Das geht gar nicht anders. Dog-Whistle ist,
Hundepfeifen.
Hundepfeifen.
Ja, wenn sie richtig eingestellt sind, dann hören nur die Hunde das.
Genau, also das ist etwas, was dann die Nazis verstehen, aber die anderen sozusagen nicht. Das war dann mein Argument. Und deshalb sind wir drauf gekommen, dass wir genau darüber doch mal eine Folge machen könnten. Was Pepe nun eigentlich ist. Ist das Nazi-Scheiße? Ist das harmlos?
Ich möchte dazu noch die Frage in den Raum werfen, wer hat eigentlich den Humor auf seiner Seite? Denn ich denke, das ist eine Frage, die uns wenigstens im Hintergrund heute auf jeden Fall begleiten wird.
Oh, wir haben entdeckt, dass wir ganz tief in Humorgefilde, in politische Diskussionen und all diese Sachen hinabsteigen müssen. Dabei machen wir uns doch gar nicht so gut mit Politik. Ich behaupte ja immer wieder, ich sei überhaupt gar kein politischer Mensch. Herr Meier muss dann immer ein bisschen lachen.
Ja, so wie jetzt. Das ist auf jeden Fall ein guter Witz.
Lassen wir das erstmal so stehen.
Ja.
Fangen wir was Einfachem an mit der Geschichte von Pepe.
Ja, also Pepe gibt es, glaube ich, seit 2004, 2005. Ich glaube, der Comic war von 2004, den der originale Zeichner gemacht hat.
Groß geworden im Internet ist es dann ab 2005.
Auf MySpace. Einige kennen es vielleicht noch, dem mittlerweile untergegangenen Vorgänger des omnipräsenten Facebook, hat aber letztlich dasselbe gemacht.
Es ist erst 15 Jahre her, aber es erscheint wie Steinzeit des Internets.
Ja.
Es war vielleicht gerade mal der Anfang des sogenannten Web 2.0, womit mittlerweile auch keiner mehr was anfangen kann.
Ja.
Aber es gab mal ein anderes Internet.
Ja, dann war eigentlich lange Zeit nichts Nennenswertes um dieses Meme. Es war halt ein Meme unter vielen, wenn auch vielleicht ein beliebtes Meme, aber es war nichts Aufregendes dabei. Vielleicht noch erwähnenswert 2015, das am meisten retweeted Meme.
Ja.
Also das zeigt zumindest, wie populär Pepe the Frog vor 5 Jahren auf jeden Fall gewesen ist. Ich weiß nicht, wie. Also heute scheint er immer noch recht populär zu haben, aber er hat eine dunkle Seite dazu bekommen.
Oh ja. Yeah.
Und zwar im US-Wahlkampf des vergangenen in 2016. Da ist es dann durch ein paar medienwirksame Tweets passiert, dass er zu einem Symbol der Alt-Right wurde. Es gibt Donald Trump-Konterfeis mit Pepe und Hillary Clinton und ihr Wahlkampfteam haben das anscheinend dankbar aufgenommen und haben Pepe, so wie es sich las, zu einem Symbol von Nazis und Rassisten erklärt.
Ja.
Also ich sage tatsächlich fast mit Absicht erklärt, denn nach allem, was ich gelesen habe, schien das ziemlich schnell zu gehen. Ich meine, der US-Wahlkampf ist traditionell eine Schlammschlacht, soweit ich das aus Deutschland mitbekomme. Und alles, was sich eignet, um den Gegner zu diffamieren, wird, glaube ich, dankbar aufgenommen. Und wenn es dann plötzlich so ein ohnehin schon populäres Symbol gibt, das man dann wiederum angreifen kann, ja, dann lässt das Stigma anscheinend nicht lange auf sich warten.
Ja. Ich denke, drei Seiten waren wichtig dafür, oder eher drei Plattformen, müsste man sagen. Mhm. Das eine ist 4chan. Wir werden immer wieder über 4chan sprechen müssen. Ich bin kein wirklicher Gegner, aber ich bin damit auch nie wirklich warm geworden. Es ist halt das politisch unkorrekte Herz des Internets, könnte man sagen.
Wenn Reddit das Tor ist, ist 4chan das politisch unkorrekte Tor.
Auch die, Herz. Mir fällt dir eine wunderbare Definition aus dem Urban Dictionary ein zu Reddit. It's like 4chan with a condom.
Ah ja.
Das trifft. Also sie sind beide sehr, sehr in einem gewissen Sinne ähnlich aufgebaut. 4chan ist im Grunde ein klassisches Messageboard. Das heißt, es gibt ein paar Boards. Zum Beispiel das Board Poll. Mhm. Politics, das ist dasjenige, was im Grunde alle wichtigen politisch rechten Aktionen im Internet hervorgebracht hat,
okay.
Wo im Grunde der heiße Scheiß abgeht sozusagen. Es gibt aber auch noch das Random Board, B. Die Leute, die dort drauf sind, werden auch teilweise B-Tart genannt, abgewandelt, ja.
Ja, ja.
4chan ist witzig, 4chan ist witzig. Man kann es nicht anders sagen. 4chan ist auch eklig, aber auch witzig, wo du halt im Grunde alles findest, von fieser Gore-Scheiße über, ach, alles Mögliche. Es gibt aber auch eins für Transsexuelle zum Beispiel. Mhm. Nein, Transgender heißt es. Verdammt. Yeah. Verdammt. Streichen wir das habe ich nie gesagt. Transgender. Aber kommen wir zurück zu Pepe.
Der Zeichner hat in den Nachwehen des US-Wahlkampfs dann irgendwann eine Rettet-Pepe-Aktion gestartet.
Ja.
Und in der Folge dann auch kommerzielle rechte Verwendung des Pepe-Memes mit dem, über das Urheberrecht versucht. Wow, warte mal. Ich glaube, da muss ich nochmal von vorne anfangen. Da bin ich total verhabelt.
Er hat angefangen, Leute zu verklagen, die Pepe vermarkten. Und vor allem die Leute, die Pepe vermarkten, um für rechte Kreise Geld zu gewinnen.
Mhm,
ja. Und er war dabei erstaunlicherweise erfolgreich.
Ja, es hat mich tatsächlich auch sehr überrascht, als du das gesagt hast. Denn ich hätte zu dem Zeitpunkt gedacht, dass Pepe als Meme eher als so eine Art kulturelles Gut gilt und nicht als etwas, auf das noch jemand ein Copyright in Anspruch nehmen kann, selbst wenn er der Urheber davon gewesen ist.
Mhm. Ja, das mit der Rettung von Pepe hat nicht wirklich geklappt. Es gab dann Hashtag SavePepe und so weiter. Es hat nicht wirklich hingehauen. Er ist einfach mittlerweile auf der rechten Seite kaum jemand anderes. Mag ihn mehr verwenden, auf jeden Fall in den Kreisen, über die jetzt ich gerade gesprochen habe. Das heißt 4chan, Reddit, Twitter sind die drei wichtigen Plattformen, auf denen er als rechtes Ding gilt.
Ja, und es ist einige Zeit her, da habe ich einen Artikel gelesen, es war ein Bild von einem jungen Mann aus den USA mit einem Make America Great Again Cappy auf und dazu hat er ein Schild in der Hand gehabt, auf dem ein Sad Pepe drauf war, mit dem Text daneben Frog Lives Matter. Ich weiß nicht, das Kurzzeitgedächtnis, das Mediale, ist häufig sehr kurz. Ich glaube, es fällt in die Zeit von den Massakern in Charlottesville, als dann der Slogan Black Lives Matter groß geworden ist. Mhm. Und es ist natürlich ganz klar, womit dieser junge Mann damit gespielt hat. Und das ist auch ein Kontext, in dem ich sagen würde, ja, da stimme ich dir sofort zu. Das ist keine neutrale Verwendung von Pepe. Ja?
Nein.
Es ist definitiv klar, womit damit gespielt wird und...
Das ist Nazi-Scheiße.
Ja, das ist kein harmloses Emote auf Twitch mit Sad Pepe. So.
Womit wir dann wieder bei Twitch wären, weil Twitch ist einer der Bereiche, wo Pepe seltsamerweise tatsächlich nach allen Recherchen, die wir durchgeführt haben, nicht politisch verwendet wird. Das heißt, da gibt es wieder eine Chance für Pepe.
Ja, also das mit Symbolen und ihrer Bedeutung ist ja ohnehin etwas schwierig. Ja, die sind nicht in Stein gemeißelt.
Ja.
Wir können nicht sagen, ein Symbol hat zu allen Zeiten, an allen Orten dieselbe Bedeutung.
Richtig.
Und deswegen funktioniert ja auch, also das ist der ganze Mechanismus um den es uns eigentlich heute geht. Ja,
das damit. Das ist übrigens auch etwas, worüber sich erstaunlicherweise sämtliche Geisteswissenschaften einig sind.
Ja, immerhin was?
Ja.
Sie sind sonst nicht gut darin, sich in irgendwas einig zu sein.
Ja, aber da sind wir uns alle einig. Symbole sind definitiv nicht auf ihren Inhalt festgelegt.
Ja, oder wie ein Professor von uns sagte, das Zeichen ist außerhalb seines Kontextes stumm. Das zäumt das Pferd jetzt ein bisschen von hinten auf.
Klingt aber viel schicker.
Ja, ja, es klingt wirklich schick.
Das können Philosophen.
Und es weist halt darauf hin, dass sie erst durch ihre Verwender mit Bedeutung versehen werden müssen.
Und Bedeutung dementsprechend auch wechseln können.
Ja, worin ja eine gewisse Hoffnung für Pepe liegt, ja, auch für seine politische Vereinnahmung. Denn ich habe auch ein bisschen den Eindruck gehabt, also nach dem Wahlkampf mit Trump haben sie auch schon Pepe schon fast rübergeschubst zur Alt-Right. Hier, nehmt ihr den doch.
Ja, wir wollen den nicht mehr.
Nein, ihr habt ihn angefasst, ihr seid die schmuddeligen Leute von rechts, ihr seid die bösen Rassisten und alles, was Rassisten und White Supremacists jemals angefasst haben, ja, da will ich nicht mal in den Umkreis davon.
Verständlich.
Verständlich, ja. Aber mit dieser Haltung ist es... Also dann brauchen sie nur irgendwo hinzugehen. Ja, ja, dann machen wir jetzt mal den Rückzug. Wir überlassen das Feld den Rechten sozusagen.
Richtig.
In Deutschland haben sie es doch auch schon vor einiger Zeit geschafft und alternative Kleidung von Linken zu übernehmen und konnten sich so tarnen. Das war die Zeit, als die Neonazis es geschafft haben, aus ihren Springerstiefeln, Jeans und Bomberjacken rauszukommen.
Ja, und jetzt aussehen wie der schwarze Block. Auch ein bisschen, weil der schwarze Block einfach ziemlich cool aussieht und die Nazis das halt auch fanden.
Ja.
So. Vielleicht sollte der schwarze Block mal ein bisschen überlegen, ob sie vielleicht eklige Mackerscheiße machen, aber das ist nur eine Anregung. Ich glaube, das haben sie auch schon.
Das
haben
ist eine ganz unpolitische Anregung.
Also es gibt da ja auch innerhalb der Linken, oder gab es durchaus Diskussionen drüber, was machen wir jetzt eigentlich, wie gehen wir damit um, aber im Grunde auch eine große Hilflosigkeit.
So, das ist sozusagen der ganz kurze Abriss zu Pepe und seiner Laufbahn.
Eine zweite Chance, die sich gerade für Pepe ergibt, sind übrigens die Hongkong-Proteste, in denen er auch wiederum als Symbol auftaucht für Freiheit und ähnliche Dinge. Mhm. Was dem Macher von Pepe, Matt Fury heißt der Mann übrigens, auch sehr gefällt und er das wiederum genau diese Verwendung unterstützt. Er hat Pepe eigentlich, ich glaube, 2017 beerdigt.
Ja, ich glaube auch, es war so 2017.
Genau zu sagen, ey, Pepe ist tot, damit habe ich nichts mehr zu tun. Er sagt aber auch, dass es nicht heißt, dass er ihn nicht wieder irgendwann wiederbeleben wird.
Ja, es gab sogar nochmal, glaube ich, 2018 einen Wiederbelebungsversuch inklusive Fundraiser, was ihm tatsächlich dann auch den Vorwurf der Geldmacherei eingebracht hat. Aber ich denke, das sei jetzt dahingestellt. Also Kickstarter läuft eigentlich schon so, dass die Leute nachweisen müssen, wofür sie das haben wollen ähnliches. Also man kann jetzt nicht einfach einen Fundraiser auf Kickstarter starten und sagen, ha, wunderbar, brauche ich dieses Jahr nicht mehr arbeiten zu gehen. Ich habe erfolgreich meinen einen Fundraiser gemacht. Wir haben jetzt mehrfach von Alt-Right gesprochen. Ich glaube, es ist durchaus eine Erwähnung wert, worum es sich dabei einfach handelt, eigentlich handelt. Ja. Denn es ist zwar ein Ausdruck, der auch in der Zeitung seit Trumps Regentschaft gerne firmiert, aber häufig ohne Erklärung. Und wir wollten das wenigstens ein klein bisschen unterfüttern. Worum geht's eigentlich bei der Alt-Right?
Wir haben die auch öfters schon mal erwähnt. Immer nämlich, wenn wir über die Manosphere gesprochen haben, was wir ja hin und wieder mal gemacht haben. Erinnert euch vielleicht an die Insel, an MGTOW, an die Red Pill-Leute und NoFap. Die übergreifende Kategorie für das Ganze nennt sich Alt-Right. Wir haben uns bisher darum gedrückt, direkt darüber zu sprechen, weil, ach, das alles fürchterlich kompliziert wird. Aber ich denke, die Alt-Right lässt sich auf ein paar Stichworte eigentlich runterbrechen. Was ist die alternative Rechte?
Also, für mich hat es durchaus funktioniert, wenn die Abgrenzung über die Konservativen bzw. Neokonservativen und Liberalen in den USA zu machen.
Aha.
Ja, denn immerhin, die Alt-Right ist vor allen Dingen eine US-amerikanische politische Bewegung. Mhm. Wie das so ist, politische Bewegungen sind meistens diffus, die sind nicht stark organisiert, sie sind sehr heterogen und da muss man ein bisschen Geduld und Zugeständnis haben, was Zusammenfassung angeht. Aber so ein paar Gegensätze funktionieren ganz gut. Die Alt-Right hat einen stärkeren Fokus auf Gruppen bzw. Tribe, obwohl ich mir nicht sicher war, was sie mit Tribe meinen. Ich fand das ziemlich albern, von Stämmen zu reden. Es ist anachronistisch, heute von Stämmen zu sprechen. Ich
Ja,
glaube.
aber da sie ja auch sehr auf irgendwelche evolutionsbiologistischen Dinge stehen, liegt das vielleicht nah.
Vielleicht ja. So, also wir haben halt Group bzw. Tribe auf der einen Seite gegenüber den gegenüber individueller Freiheit oder überhaupt Individualismus. Ja, was etwas ist, was die Konservativen und Liberalen in den USA traditionell hochhalten. Dann legen sie weit weniger oder gar keine Betonung auf ökonomische Punkte, beziehungsweise die Neokonservativen und Liberalen haben klassischerweise eine laissez-faire Wirtschaftspolitik, dass sich der Staat möglichst nicht in Politik einmischt, möglichst nicht in Wirtschaft einmischt und möglichst nicht reguliert. Dagegen hängt die Alt-Right eher am Protektionismus, was durchaus dann auch gut ja zu Trump passt, ja,
Richtig.
wer in den letzten Monaten oder auch in den letzten Jahren das ein bisschen verfolgt hat. Trump scheint eine einigermaßen protektionistische Wirtschaftspolitik zu fahren.
Make America great again.
Ja.
Und Amerika will nicht mehr der Polizist für alle anderen in der große Weltpolizist sein und so weiter und soll sich eher auf sich selbst besinnen und beziehen und so weiter.
Genau, das ist ein weiterer Punkt. Und diese Strömung gab es auch in den USA durchaus schon lange, ja. Die fallen dann unter Isolationismus. Dass sich die USA um die USA kümmern und die Welt Welt sein lassen. Dann haben wir noch, und das ist, glaube ich, der Teil, der auch bei uns heute da mehr reinspielt, Political Correctness ist eine Bedrohung der persönlichen Freiheit. Hier kommt sie dann doch wieder rein, ja, aber nicht natürlich meines Lebens, sondern die bürgerlichen Menschenrechte, ja, Freedom of Speech, solche Sachen, die werden dann gerne hervorgeholt, um rassistische Beleidigungen zu rechtfertigen, zum Beispiel.
So wie es die AfD in Deutschland tut.
Ja, ich denke, das ist wirklich ein sehr guter Vergleich. Und dann allen, die sich gegen ihre freien Meinungsäußerungen richten, als naja, letztlich PCler abzutun, verklemmte Leute mit Political Correctness und sie würden doch nur die Wahrheit aussprechen.
Richtig. Leute, die Linken sind nur Leute, die Freiheit unterdrücken wollen und Sprachverbote einführen wollen und alles verstaatlichen wollen. Fucking Communists oder so.
Ja, dann zeichnet sie noch ein Antifeminismus aus und das ist ja auch schon, ja, auch in diesen Kontexten sind wir häufiger mal drauf gekommen. Und als letztes ist die Alt-Right weit weniger an Religion gebunden, als das traditionell bei den Neokonservativen der Fall ist. Die sind meist säkular.
Das unterscheidet sie auch zu den klassisch-Konservativen.
Ja.
In akademisch klingt das dann übrigens so aus einem Aufsatz von Simon Strick, Alt-Right-Affekte, Provokationen und Online-Taktiken. Alt-Right, Alternative Right, geprägt von weißen Suprematisten Richard Spencer, bezeichnet ein informelles Netzwerk aus Vertreterinnen von Ethnonationalismus. Wir haben also nicht nur Nationalismus, sondern in den USA Ethnonationalismus, das heißt die weiße Rasse. Demokratiefeindlichkeit, Antifeminismus und Rassismus. Die Alt-Right ist von den politischen Feldern, die als Rechtspopulismus oder klassischer Neofaschismus kanonisiert sind, weder personell noch ideologisch sauber zu trennen. Die unscharfe Verhandlung dieser Ideologeme ist Charakteristikum der neuen Rechten. Alt-Right bezeichnet im amerikanischen Kontext primär eine online-basierte Bewegung, die dissidentisch zur etablierten Politik- und Parteilandschaft steht, links wie rechts. Die Alt-Right geriert sich als intellektuelle, transgressive und medienstreuende Avantgarde zur Reinstallation weißer männlicher Vorherrschaft.
Ich habe vorhin von sehr komischen Ideen gelesen. Ja, also diese Aufteilung des Ethnonationalismus scheint es auch bei europäischen Neonazis zu geben. Die klingt dann so, nein, nein, wir haben nichts gegen die. Die sollen nur alle dahin gehen, wo sie hingehören, also in ihre Heimatländer, damit Länder ethnisch homogen sind.
Wobei natürlich nicht gesagt wird, wie weit man dabei zurückgeht. Von daher weiß ich immer nicht. Ich muss dann immer daran denken, ob man die Gesamtbevölkerung des Ruhrpotts einfach wieder zurück nach Polen schicken möchte.
Ja, Das ist eine gute Frage. Obwohl, die hätten eine gute Chance, darunter hinwegzukommen. Denn, zumindest nach dem, was ich vorhin auch gelesen habe, es geht ja viel um Weiße. Polen sind definitiv weiß genug,
Ja, aber
um
sie
nicht
sind auch keine
aufzufallen.
richtig guten Arier. Sie sind schon so irgendwie sehr slawisch.
Ich glaube, das sind Spekulationen, die überlasse ich an dieser Stelle lieber den Leuten, die sich da als Profis verstehen.
Ich glaube, Ethnonationalismus ist in Europa irgendwie ein bisschen schwieriger.
Ja, und auch in den USA, da scheint es Ideen zu geben, dass sozusagen Bundesstaaten ethnisch aufgeteilt werden. Und das klang echt absurd. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir nur, wie bitte was? Das ist eine Idee, die diskutiert wird, ja, also.
Kriegen die Hispanics Kalifornien?
Oder New Mexico, Texas, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Soweit
Aber
stand das da
so weit sind
nicht.
die auch nicht. Das geht
Nein.
ja nie um konkrete Pläne, sondern es geht darum, meistens geht es darum zu behaupten, dass der weiße Mann eine wahnsinnig unterdrückte Minderheit ist.
Ja, aber wie kann das sein, dass er
Unterdrückt.
gleichzeitig so unter überlegen und so unterdrückt ist? Also White Supremacy basiert darauf, an die Überlegenheit der Weißen zu glauben.
Feminismus.
Oh.
Also die Antwort, die ich meistens gefunden habe, lautet Feminismus.
Ah.
Und natürlich politische Korrektheit.
Okay.
Irgendwie haben die es geschafft, in den Mainstream zu kommen und unterdrücken jetzt.
Durch Sprachverbote.
Ja.
Ich meine, da sind wir ja schon so auch ein bisschen drauf bekommen. Der Vorwurf mit den Sprachverboten ist ebenso lächerlich wie an einigen Stellen nachvollziehbar.
Ja.
Und ich glaube, diese Ambivalenz ist auch etwas, was den Rechten, und ich möchte das jetzt schon fast, ich möchte es eigentlich nicht so sagen, aber ich muss es so sagen, den rechten subversiven Humor kennzeichnet.
Ja.
Also subversiv dadurch, weil durch die Dog-Whistle-Funktion. Er schafft es, die mehr oder minder gut ausgeprägten Sensoren für rechte Symbolik zu unterlaufen, weil es ja witzig ist, weil es ja nicht so gemeint ist. Ja, die Standardausrede ist dann, das war nur ironisch, das war sarkastisch gemeint, das war ja gar nicht ernst gemeint. I'm not a hater.
Damit wären wir auch bei einem der Strukturmerkmale, die uns eigentlich am meisten interessiert, nämlich diese interessante Verquickung, diese interessante Grauzone, die sich mittlerweile ergibt zwischen in Anführungszeichen unpolitischem Humor und Spaß an Grenzüberschreitungen und rechter Nazi-Scheiße, die einfach an manchen Stellen nicht mehr auseinander zu dividieren
Und
sind.
wir sind ja durchaus auch zwei Leute, die Spaß an grenzüberschreitendem Humor haben. Es ist ja nicht so, als würden wir damit nicht auch arbeiten, immer mal wieder. Oder in der Vergangenheit haben wir damit gearbeitet. Was wir nicht tun, ist, die Reichskriegsflagge umzuarbeiten und zu unserem persönlichen Symbol auszuerwählen.
Worauf Herr Mayer hier gerade anspielt, ist etwas, was auch im Zuge der ganzen rechten Vereinnahmung von dem netten Pepefrosch passiert ist. Nämlich ging, glaube ich, auch wie alles von 4chan aus. Die neue Rechte hat eine imaginäre Nation erschaffen, Kekistan. Die Flagge von Kirgisistan ist ganz eindeutig der deutschen Reichskriegsflagge nachempfunden. Nur wo oben das Eiserne Kreuz ist, ist bei ihnen das Symbol von 4chan. Wo die deutsche Flagge rot ist, ist deren Flagge grün, wie Pepe. Und das Symbol ist dann natürlich in der Mitte, im Zentrum kein Hakenkreuz, sondern vier Ks, die aber auch ziemlich hakenkreuzmäßig aussehen. Ja, vielleicht dazu einfach zwei Sätze von Wikipedia. Wir dürfen Wikipedia benutzen, da wir keine akademischen Sachen machen. Kekistanis identify themselves as shitposters, persecuted by excessive political correctness. Self-identified Kekistanis have created a fictional history around the meme, including the invasion and overthrow of other fictional countries, such as Normistan und Kakistan. Normi und Kak hatten wir öfters auch schon bei den Incels erwähnt, könnte man auch im Grunde mit Beta-Mails übersetzen.
Was ich bei den Kekistanians auffällig fand, das war so ein kleines bisschen, sie fangen an zu zündeln und beschweren sich dann sozusagen darüber, wenn jemand sagt, hey, was ihr da gerade macht, ist Brandler. Also, ihr zündelt. Nein, nein, machen wir gar nicht. Hast du noch ein bisschen mehr Öl? Ich würde es gerne ins Feuer gießen, das brennt mir noch nicht genug.
Ja, das scheint allgemein die Strategie zu sein. Und was wir darin halt auch sehen, ist wieder wir, die marginalisierte Gruppe, der weiße Mann. Was an sich schon total witzig ist. Die Linke aber leider irgendwie gar nicht witzig findet. Es wird fürchterlich ernst genommen, das scheint... Ich glaube, ich kann in diesem Fall sagen, unseres Erachtens ein großes Problem zu sein, dass die Linke sich selbst und alles einfach grauenvoll ernst nimmt und der Humor doch mehr auf der Seite der Rechten zu sein scheint. Dazu vielleicht kurz ein Zitat von Milo Yiannopoulos, einer der Hauptakteure innerhalb der Zeit des Trump-Wahlkampfes. Mhm. Mittlerweile ist er ein bisschen weg vom Fenster, hat irgendwelche seltsamen Äußerungen zu Pädophilie, die dann doch niemand mehr gut fand, gemacht. Jedenfalls kommt von ihm die Aussage, dass young rebels of alt-right are drawn to the movement for the same reason that young baby boomers were drawn to the new left in the 1960s, because it promises fun and transgression. Transgression, sollten wir vielleicht kurz erläutern, kommt aus eigentlich von dem Begriff transgressive art, die im Grunde offensive ist und shock value benutzt. Und als kurze Definition könnte man sagen, it involves a violation of moral or social boundaries. Ja. Das heißt, es ist genau wieder diese Verletzung der politischen Korrektheit, der Sachen, die man sagen kann und darf. Und in so einem Sinne, aber auch in dieser Verletzung steckt auch immer eine Ausweitung. Und das scheint die interessante Strategie dahinter zu sein, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben.
Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, genau. Darauf hat mich ein gemeinsamer, befreundeter, angehender Politikmanager aufmerksam gemacht, dass es durchaus eine etablierte Strategie ist, die wir auch, also viel bei rechter Rhetorik beobachten können, die gezielte Grenzüberschreitung, die nicht unbedingt dazu da ist, in der Sache irgendwas zu machen, sondern es ist sozusagen the long game. Ja, wenn ich heute den Eklat provoziere, dann bin ich einen Schritt weiter damit, morgen mehr sagen zu können als heute. Ne, wir hören das viel von der AfD oder von ähnlichen, auch rechten populistischen Parteien, wenn sie dann sagen, naja, das wird man nochmal sagen dürfen. Also alles, was dem vor oder nachkommt, ja, Botschaften, die mit diesem Gedanken oder diesem Satz verbunden sind, folgen mehr oder minder dem Prinzip, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Und in der Tat, in Österreich zum Beispiel hat das wunderbar funktioniert, wie ich gelesen habe. Dort kann man heute wesentlich mehr sagen, als das noch vor einigen Jahren möglich war.
Yay!
Ja, Applaus.
Ich denke, wir müssen uns an dieser Stelle schon verabschieden. Das war aber nur unser Einstieg. In 2 Wochen werden wir mindestens über PewDiePie sprechen, weil PewDiePie ein wundervolles Beispiel genau für diese Verwischung der Grenze ist. Ist das jetzt Nazi-Scheiße? Ist das keine Nazi-Scheiße? Wird da nur witzig mit Nazi-Scheiße gespielt und er ist überhaupt gar kein Nazi? Oder steckt die da doch irgendwie drin? Wir werden weiter über 4chan sprechen, über die, dort genauer über die Aktion, ach, meine Lieblingsaktion, ich fand sie auch wirklich witzig, nämlich die It's Okay to be White Aktion. Sie haben überall auf amerikanischen Campusen, Campi, klingt aber irgendwie...
Ist lateinisch korrekt.
Ja, klingt aber wie Campino. Und niemand möchte über Campino sprechen.
Schon gar nicht möchtest du eine Mehrzahl von Campino haben.
Oh Gott. Jedenfalls, an amerikanischen Universitäten wurden an irgendeiner Halloween-Nacht vor ein paar Jahren lauter Plakate aufgehängt, auf denen stand It's okay to be white. Es gab einen großen Aufruhr. Das war alles auch genau so geplant und es ist auch genau so hingehauen. Im Zuge dessen werden wir auch noch über die amerikanische Linke sprechen und ob die nicht vielleicht auch ein bisschen schuld daran ist, dass das alles so ganz wunderbar funktioniert und ob sie nicht vielleicht irgendwie witziger sein sollte oder warum sie nicht witzig sein kann und wo da eigentlich die Probleme liegen. Und wenn wir damit fertig sind, finden uns wahrscheinlich alle scheiße. Bis in 2 Wochen. Es war mir eine Ehre, Herr Meier.
Frau Lenk, ich danke Ihnen für das Gespräch.